Horoskop. Hallo, liebe Freirad-Hörerinnen und Hörer, willkommen zu dieser Folge von Bioskop, dem Podcast der Austrian Biologist Association hier auf Freirad. Mein Name ist Julia Ecker und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und dass ich mit euch und mit meinen Gästen ein Thema diskutieren darf, welches derzeit aus unterschiedlichen Gründen wieder etwas präsenter ist. Aus aktuellem Anlass dreht sich bei uns heute alles ums Thema Tierversuche und um die Frage, inwieweit wir als Menschen Tiere für uns instrumentalisieren dürfen, können, wollen, müssen vielleicht und ob es da auch so etwas wie einen vernünftigen Mittelweg überhaupt gibt. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal Professor Claudia Paganini. Hallo Claudia.
Hallo.
Claudia stammt aus Tirol, ist Philosophin und Ethikerin. Sie hat sich auch schon viel mit Tierethik beschäftigt und ist derzeit an der Universität München tätig. Sie ist aber auch seit Jahren Mitglied der Kommission für Tierversuchsangelegenheiten des österreichischen Bundesministeriums. Und bei uns auch in der Runde ist Professor Klaus Eyer aus der Schweiz. Hallo Klaus.
Hallo Julia.
Derzeit ist Klaus Professor für funktionelle Immunrepertoire-Analyse am Department für Chemie und angewandte Biowissenschaften der ETH Zürich. Das heißt, er forscht an Immunzellen und an Immunreaktionen, um diese eben besser zu verstehen. In seiner Forschung ist er eben auch auf Tierversuche angewiesen und hat da auch schon viel Erfahrung damit. So, warum diskutieren wir jetzt dieses Thema? Es gab da zwei Premieren jetzt im Jänner. Zum einen gab es eine medizinische Premiere. In den USA wurde ein Schweineherz aus einem genetisch veränderten Schwein einem Menschen transplantiert und der Patient hat bislang überlebt. Das ist eine Sensation, hat große Bewunderung hervorgerufen, aber fast zeitgleich sind da auch erste ethische und moralische Fragen aufgetaucht. Und der zweite Anlass jetzt im Jänner, ebenfalls eine Premiere, wenn man so will, ist eine Abstimmung, die demnächst in der Schweiz stattfindet, über eine Initiative. Die Initiative möchte eigentlich jeglichen Tierversuch und auch Versuch am Menschen in der Schweiz verbieten und zusätzlich möchte sie auch die Ausfuhr und Einfuhr von Medikamenten verbieten, die eben über einen Tierversuch zustande gekommen sind sozusagen. Man hört da, es ist die kompromissloseste Initiative, die weltweit bislang zu einer Abstimmung gelangt ist. Ja, beides Premieren, beides eigentlich zwei Paar Schuhe, aber sie treffen sich dann doch an diesem Punkt. Wir müssen Tiere oder wir nutzen Tiere für unser Wohl sozusagen oder auch für unseren Fortschritt. Es ist ein sehr emotionales Thema, ob es da einen Mittelweg gibt oder nicht. Vielleicht bleiben wir da zunächst mal bei dieser Initiative in der Schweiz. Klaus, aus deiner Sicht, was bedeutet diese Initiative denn jetzt konkret zum Beispiel für die Forschung, aber auch für die Gesellschaft?
Also würde die Initiative angenommen werden, konkret wird es ein Verbot für Tier- und Menschenversuche geben und auch ein Verbot neuer Arzneimittel oder andere Gegenstände oder die an Tieren getestet wurden, sind einzuführen. Das ist relativ radikal, es geht relativ weit. Für mich konkret und unsere Forschung würde es bedeuten, dass wir unsere Forschung so nicht mehr durchführen können, da wir entweder an Versuche an Tieren oder dann auch an Versuchen an Menschen, also wo wir Proben entnehmen und diese danach studieren, angewiesen sind. Also ganz konkret würde es für unsere Forschung bedeuten, dass wir entweder uns ganz neu erfinden müssten oder die Schweiz dementsprechend verlassen.
Claudia, glaubst du, sowas wäre möglich in Österreich, so eine Initiative?
In Österreich sind wir von derartigen Forderungen ganz weit weg derzeit. Ich glaube, es gibt auch noch gar nicht wirklich das Bewusstsein in der Bevölkerung. Tierversuche sind leider nach wie vor eher ein Thema, was in der Öffentlichkeit kaum vorkommt. Ich halte einfach die Forderungen von dieser Initiative wirklich für sehr ambitioniert. Und was mir auf den ersten Blick einfällt, ist, dass, also unabhängig jetzt von einer Wertung oder von meiner persönlichen Meinung, dass einfach die Diskrepanz zur Praxis enorm ist. Ja, also du hast ja zuvor schon gesagt, ich bin ein Mitglied, die Kommission heißt für Tierversuchsangelegenheit, es geht ums Tierversuchswesen in Österreich und da wäre ich schon mit sehr viel geringeren Forderungen, irgendwie, ja, zufrieden ist das falsche Wort, aber ich würde mich freuen, wenn man die mal durchsetzen könnte. Also wenn man zum Beispiel durchsetzen könnte, dass auch während der Studie Kontrollen erfolgen, ob zum Beispiel der Schweregrad der Belastung tatsächlich auch eingehalten wird, was da reingeschrieben wird, dann würde ich mich sehr freuen, wenn es einen Zwang gäbe zu publizieren oder irgendwie eben öffentlich zu machen, Ergebnisse, wenn Datenbanken entstehen würden, wo tatsächlich ja auf europäischer Ebene, idealerweise überhaupt weltweit, Forscherinnen nachlesen können, was für ähnliche Versuche bereits gemacht worden sind, damit man nicht immer weitere Tiere verbrauchen muss, um ähnliche Studiendesigns wieder und wieder durchzuführen. Ich würde mich freuen, wenn es beherztere Initiativen gäbe zur Vermittlung von ehemaligen Labortieren. Ja, also es gibt so viele Dinge, die so viel kleinere Schritte bedeuten würden oder einfach mehr darüber nachzudenken, wie kann man Enrichment in die Haltung bringen, wie kann man Versuchstieren soziale Gefährten zur Seite stellen und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn einmal eine sehr, ja, radikal ist immer so negativ besetzt, aber sagen wir mal eben sehr ambitionierte Forderung gestellt wird. Vielleicht bringt es mal eine Bewegung in die ganze Debatte rein und möglicherweise tut sich dann auch was.
Naja, vielleicht, du hast jetzt ganz viele Dinge angesprochen, vielleicht sollten wir mal kurz klären, was denn eigentlich ein Tierversuch ist. Ich habe die österreichische Definition mir mal angeschaut und da heißt es, also als Tierversuch wird jede Verwendung von Tieren zu Versuchs-, Ausbildungs- oder anderen wissenschaftlichen Zwecken definiert, die bei den Tieren eben Schmerzen, Leiden, Ängste oder dauerhafte Schäden verursachen kann. Es wird auch gesagt, ein Tierversuch liegt bereits dann vor, wenn die Beeinträchtigungen, die den Tieren quasi voraussichtlich zugefügt werden, zumindest der Belastung entsprechen, die durch einen Nadeleinstich verursacht werden würde. Also schon ein Nadeleinstich zählt mit als Tierversuch. Ich glaube, Klaus, in der Schweiz, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber ich glaube, da ist es recht ähnlich. Da geht es darum, es ist jede Maßnahme, bei der lebende Tiere verwendet werden, eben mit dem Ziel, eine wissenschaftliche Annahme zu prüfen, Informationen zu erlangen, einen Stoff zu gewinnen oder zu prüfen oder die Wirkung einer bestimmten Maßnahme am Tier festzustellen, sowie das Verwenden von Tieren zur experimentellen Verhaltensforschung. Auch das zählt dazu. Das ist, glaube ich, recht ähnlich formuliert. Jetzt, wie ist das? Ist das historisch gewachsen, so wie wir auf Tierversuche schauen? Tierversuche hat es so in der Form nicht immer gegeben, oder?
Also Tierversuche in der Wissenschaft ist, ja, also ich würde sagen, seitdem es die moderne Wissenschaft gibt, korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches sage, Claudia, aber ich glaube, seitdem wir die moderne Wissenschaft haben, haben wir uns auch vor allem in der medizinischen Forschung auf Tiere abgestützt. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber ich wüsste jetzt auch, Beispiele aus dem 20. oder 19. Jahrhundert, welche Tiere verwendet haben, um halt zum Beispiel gewisse Arzneimittel zu testen oder gewisse Dinge herauszufinden. Aus der praktischen Sicht würde ich sagen, also gibt es schon eine relativ große Tradition, sich auf diese Modellsysteme zu stützen.
Ja, ich würde sogar sagen, die Tradition ist noch älter, weil grundsätzlich überhaupt auch humanmedizinische Untersuchungen oftmals das Problem hatten, dass sie eben nicht auf einen menschlichen Leichnam zum Beispiel zurückgreifen können. Da, wenn man Stadtführungen macht, wenn man ein bisschen Pech oder Glück hat, trifft man auf eine Stadtführerin, einen Stadtführer, die einem dann die Gruselmärchen erzählen von irgendwelchen Leichen. Raubgeschichten auf Friedhöfen, wo ambitionierte Medizinstudenten versucht haben, so quasi menschliches Material für ihre Studien zu gewinnen. Und ich denke, da gibt es schon eine lange Tradition, dass man eben in Ermangelung von menschlichem Material, wenn ich das jetzt einmal so emotionslos sagen darf, auf eben tote oder noch lebende Tiere zurückgegriffen hat. Also ich denke, das Forschungsinteresse des Menschen ist einfach ja ein ganz starker ganz ein starker Impuls und gerade natürlich in einer Zeit, wo man vielleicht auch noch weniger darüber nachgedacht hat, wie verantwortlicher Umgang mit Tieren aussehen könnte, wobei das auch nur begrenzt stimmt, weil also praktisch Tierrechtsüberlegungen kennen wir seit der Antike in der Philosophiegeschichte, ja. Aber da war natürlich auch dann das Einbeziehen von Tieren sehr naheliegend. Im Dritten Reich hat man, glaube ich, wenig Tierversuche gebraucht. Das ist natürlich ein sehr, sehr trauriger Aspekt in der ganzen Sache. Da konnte man nämlich die Studien auch direkt der Menschen ausführen.
Ja, mich hat es ehrlich gesagt erstaunt. Ich habe da ein bisschen recherchiert und habe dann festgestellt, in Österreich zum Beispiel gab es das erste richtige Gesetz Richtung Tierversuch erst 1974, weil das fand ich recht spät. Es gab dann noch die eine oder andere Änderung, dann nochmal auf EU-Ebene, die letzte war eben 2010. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Schweiz ist. Was ich in der Schweiz ständig höre, ist, dass dort die Gesetze im EU-weiten Vergleich aber besonders strikt sind.
Also ich würde behaupten, dass unsere Gesetze für den Tierschutz EU-weit eigentlich eine der strengsten Formen darstellen. Was ich persönlich auch in der Art und Form, wie sie momentan sind, auch vollkommen unterstütze. Ich denke eher, dass andere Länder vielleicht in diesen Dingen vielleicht noch ein bisschen hinterherhinken oder ein bisschen zu lasch vor ihr Gesetze formuliert haben. Aber in der Art und Weise, wie zum Beispiel auch die ganze Ausbildung, die ganze Haltung, die Kontrollen und so weiter in der Schweiz geregelt sind, bin ich eigentlich, also es ist eine große Last als Forscher, aber auf der anderen Seite ist es auch, es ist ja nicht nur, dass ich selber an meinen Tieren so forschen soll oder will, sondern es geht mir auch darum, dass es den Tieren in dem Moment gut geht. Und wenn die Kontrolle dann vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr vorbeischaut, dann bedingt das halt auch, dass sich viele Forscher mit dem also stärker auseinandersetzen, wie die Tiere gehalten werden, wie wir vorher schon gehört haben, zum Beispiel, ob die geschriebenen Schweregrade oder die geschriebenen Leiden auch mit dem übereinstimmt, was in der Praxis vorgefunden wird und so weiter. Ich denke, da haben wir eigentlich in der Schweiz ein relativ strenges Gesetz, wenn ich es jetzt vergleiche mit meinen Erfahrungen in Frankreich. Und ich finde es gut, ich find's auch nötig.
Vielleicht machen wir da mal ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, ich habe gesagt, du forschst eben an Immunzellen. Nehmen wir an, du hast jetzt ein Forschungsprojekt, hast eine Hypothese aufgestellt und jetzt geht es an die Versuchsplanung. Wie läuft das eigentlich ab, wenn man so Tierversuche plant?
Also im Zentrum steht eigentlich die wissenschaftliche Frage, oder was möchten wir gerne herausfinden mit unserem Versuch? Sei es zum Beispiel, um besser zu verstehen, wie lange ein Impfschutz hält und wie wir diese Zeitdauer beeinflussen können. Das könnte zum Beispiel eine wissenschaftliche Frage sein. Relativ früh kommt die Frage auf und die muss auch so beantwortet werden, ob dieser Versuch wirklich ein Tierversuch sein muss oder ob es alternative Methoden gibt, wie zum Beispiel Zellkultur oder ob irgendeine andere Methode dafür ausreicht, diese Informations- oder die neue Erkenntnis zu schaffen. Falls andere Methoden notwendig sind, sagt das Gesetz eigentlich direkt, dass kein Tierversuch stattfinden darf. Falls nicht, dann kann man darüber nachdenken, einen Tierversuchsantrag zu stellen. Danach geht es eigentlich mehr oder weniger in die Planung mit hinein, wie viele Tiere brauche ich denn eigentlich minimal, um meine Frage zu beantworten. So viele wie nötig, so wenige wie möglich. Auf der anderen Seite geht es auch dann darum, eigentlich abzuschätzen oder abzuwägen, was der Nutzen für die Gesellschaft ist, also zum Beispiel für den Erkenntnisgewinn, und das dann abzuwägen mit dem Leid, den man eigentlich dann den Tieren, also in der Anzahl Tiere verursacht. Das ist nicht immer ganz einfach. Wenn man sich zum Beispiel Grundlagenforschung vorstellt, ist es natürlich manchmal schwierig abzuwägen, was jetzt der Nutzen für die Gesellschaft wirklich ist, weil es dann halt von einer tatsächlichen Anwendung 10, 15, 20 Jahre weg ist. Aber das muss auf jeden Fall getan werden. Danach gibt es halt viele verschiedene Regeln, viele verschiedene Dinge, die man tun muss. Also man muss genau definieren, was mit den Tieren passiert, wann etwas mit den Tieren passiert, ein Protokoll fixieren, und dieses Protokoll ist dann auch verbindlich für die Experimente selber. Das heißt, ich darf da nicht einfach etwas ändern, nur weil ich das Gefühl habe, ich würde es lieber anders machen. Meistens kann ich das im Nachhinein, wenn ich merke, ich habe irgendetwas falsch gemacht, aber dann muss ich wieder einen zusätzlichen Antrag stellen, der dann, ja, der es dann eigentlich wieder verändert in dem Moment. Und dieser Antrag, also wenn es mal fertig ist, wenn ich mein Protokoll definiert habe, die Anzahl, was für Tiere, was ich genau mit ihnen machen will, wird dann eingereicht bei der Kommission. Die besteht aus 10, 13 Mitgliedern. Davon sind nur ein Bruchteil Wissenschaftler. Also wir haben ja vorhin schon gehört. Es gibt auch Juristen, es gibt Leute aus dem Tierschutz, es gibt verschiedene Beteiligte in dieser Kommission, die diese diskutieren nachher den Antrag, bewilligen, verlangen Änderungen oder lehnen ihn ab. Und dann dementsprechend kann ich dann mit den Versuchen starten oder ich muss etwas ändern oder ich muss mir eine Alternative suchen. Das ist so ein bisschen aus der Praxis in 2 Minuten zusammengefasst, wie es läuft.
Was schaust du zum Beispiel jetzt bei deinen Zellen?
Also wir interessieren uns eigentlich vor allem zum Beispiel bei den Impfungen, was für Antikörper produziert werden, wie gut die Qualität und die Quantität der produzierten Antikörper sind, mit der Idee, dass wir halt eigentlich Impfstoffe so verändern wollen, dass sie halt einen optimalen Schutz und möglichst wenig Nebenwirkungen bieten. Und da schauen wir uns eigentlich auf der Grundlagenseite an, was genau im Körper passiert, wenn geimpft wird und wie stark die Zellen darauf reagieren und in welche Richtung sie sich entwickeln. Da kommt halt eben auch die Idee mit rein, dass es sich, also der Impfschutz nimmt über die Zeit ab. Wir mussten ja alle schon einmal boostern gehen mit der Corona-Impfung. Und die Idee ist eigentlich wirklich zu verstehen, wieso manche Impfstoffe relativ zügig wiederholt werden müssen und andere Impfstoffe halten eigentlich ein Leben lang. Und die Mechanismen darunter oder das Biologische ist eigentlich das Gleiche, aber trotzdem scheint es ein bisschen anders zu sein und wir suchen eigentlich besser zu verstehen, wie man etwas in die eine oder die andere Richtung lenkt, je nachdem, was man gerne hätte.
Klaus, weißt du zufällig, wie hoch die Bewilligungsrate in der Schweiz so übers Jahr ist von den Anträgen?
Von den Anträgen, die eingereicht werden, wie viele das bewilligt werden?
Ja.
Da bin ich überfragt.
Na, passt das, gut, ja.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß,
wenn du zufällig gewusst hättest, wäre es spannend gewesen. Weil in Österreich ist sie deutlich über 90%.
Wenn ich es schätzen müsste, würde ich auch sagen, dass die meisten, wenn sie eingereicht, bei der Kommission eingereicht werden, in der einen oder anderen Art danach bewilligt werden. Das würde ich auch so unterschreiben, ja.
Ich glaube, das war auch bei der Initiative einer der Punkte, der Kritikpunkte sozusagen, dass diese Rate in der Schweiz auch viel zu hoch ist.
Die andere Frage ist halt, eine der ersten Überlegungen, die ich machen muss, ob ich eine alternative Methode verwenden kann, oder? Das heißt, wenn ich eine alternative Methode verwenden kann, würde ich nie einen Tierantrag einreichen. Das heißt, von mir aus gesehen sind die Dinge, die bei der Kommission auf den Tisch landen, sollten eigentlich schon so weit abgeklärt sein, dass ein Tierversuch nötig wäre. Man kann natürlich auch darüber streiten. Ich glaube, es wird wenig über den wissenschaftlichen Inhalt diskutiert in einer solchen Kommission. Es sind halt auch meistens keine Fachleute oder keine Spezialisten, sondern mehr halt eben die Formalitäten, ob ein Tierversuch angebracht ist oder nicht.
Ja, ich wollte auch sagen, die hohe Bewilligungsrate kann natürlich ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann im besten Fall die Ursache haben, dass im Vorfeld schon sehr gut ausgesiebt wird und dass eben Antragsteller, weil sie wissen, dass eine Kommission sehr korrekt und streng arbeitet, überhaupt nur Dinge einreichen, die auch das Potenzial haben, durchzugehen. Das beobachte ich bei der Medizinethikkommission in Innsbruck so, ja, in der Medizinethikkommission, da hat man vor einigen Jahren begonnen, deutlich strenger zu werden. Wir haben vor allem sehr viel Statistiker mit einbezogen, die errechnet haben, selbst wenn das Studiendesigns war, wo nur aus dem Sterberegister irgendwelche Daten rausgeholt worden sind, hat man gesagt, alles, was einfach schon vom Studiendesign her nicht das Potenzial hat, an Wissensgewinn zu generieren. Dafür sind uns auch die Steuergelder zu schade, wenn überhaupt keine sonstigen ethischen Bedenken bestehen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil dadurch die Anträge wirklich merklich besser geworden sind. Und jetzt haben wir da auch eine ganz hohe Bewilligungsrate. In der Kommission für Tierversuchsangelegenheiten ist es aber eher so, dass wir diese hohe Bewilligungsrate, wobei da ist es ja in Österreich so, dass gar nicht wir als Kommission bewilligen, sondern die Geschäftsstelle. Also in die Kommission kommen überhaupt nur besonders problematische Anträge, beziehungsweise die Kommission macht einfach andere Dinge, die schreibt Empfehlungen, gibt Arbeitspapiere heraus und so weiter. Ja? Zum Beispiel zur Einstufung von Schwere, vom Schweregrad bei Verhaltensexperimenten und so weiter und so fort. Aber eben im Tierversuchswesen in Österreich ist es eigentlich so, dass diese hohe Bewilligungsrate daherkommt, nicht, dass die Anträge so gut sind, sondern dass wir schlichtweg nicht die gesetzlichen Möglichkeiten überhaupt haben, sehr viel abzulehnen. Und das ist natürlich schon eher bedenklich. Ne?
Da stimme ich vollkommen zu.
Ja, das meiste wird ja nicht abgelehnt, weil man ja ganz stark darauf pocht, dass es unbedingt notwendig ist. Klaus, du hast es vorher gesagt, in der Schweiz ist es so, man muss diese Abwägung treffen, ist denn unbedingt ein Tierversuch nötig oder nicht? Bei dieser Initiative ist eben ein Kritikpunkt der, dass es nicht zutrifft, dass es so wenige Alternativen gibt, sondern dass man das macht, weil der Tierversuch aus Pharma-Sicht zum Beispiel sowas wie eine Haftbefreiung ist, sowas wie ein Marketinginstrument. Und da wird eben auch vorgeworfen, dass die Tiere da ja einerseits deswegen herhalten müssen und andererseits als Messgeräte missbraucht werden, obwohl das gar nicht nötig wäre. Tja, als Laie klingt das jetzt erstmal sehr plausibel.
Ja, es klingt sehr plausibel. Da muss ich aber trotzdem auch ein bisschen dagegen halten, weil es gibt auch gesetzliche Verpflichtungen, dass zum Beispiel neue Medikamente oder neue Arzneistoffe in Tieren getestet wird. Normalerweise sind auch aus Sicht in der Praxis, in den pharmazeutischen Firmen, sind Tierversuche relativ teuer. Das heißt, sie werden in einer guten Masse, aber eigentlich relativ spät in der präklinischen Phase eingesetzt, wo man sich schon auf ein paar Arzneistoffe oder Kandidaten eingegrenzt hat. Es ist natürlich so, dass sehr viele alternative Methoden existieren. Wir haben viele neue Methoden entwickelt, um zum Beispiel auch gewisse Dinge in Silico, im Computer nachzubilden, in der Zellkultur, einzelnen Organen, die wir ohne Tiere herstellen können. Es ist natürlich immer die Frage, was man sich anschaut und wie man es sich anschauen möchte. Wenn ich einfach ein Beispiel aus der Praxis nehme, wenn man zum Beispiel nur anschauen möchte, wie ein bestimmter Arzneistoff vom Körper umgewandelt wird und welche Abbauprodukte dabei entstehen, kann ich das relativ einfach heutzutage mit einer Zellkultur oder mit Organs on Chip oder mit Spheroiden oder mit ganz vielen verschiedenen Methoden eigentlich machen.
Ganz kurz, Organs on a Chip.
Entschuldigung, das sind kleine mikrophilische Systeme, die eigentlich einzelne Organfunktionen nachbilden. Wie jetzt zum Beispiel in dem Beispiel eine Leber, die halt Arzneistoffe metabolisiert oder umwandelt. Die kann ich dafür gut hernehmen, oder? Das beantwortet mir eigentlich dann auch meine wissenschaftliche Frage. Wenn es dann aber ein bisschen komplizierter wird, zum Beispiel in unserem Fall mit dem Impfstoff, das Immunsystem ist im ganzen Körper verteilt. Es ist relativ, oder es gibt noch keine Methode, ein artifizielles Immunsystem herzustellen, also ein Immunsystem in vitro, außerhalb von einem Körper, das dann auch wirklich funktionell aktiv ist. Da sind wir halt auf einen Tierversuch angewiesen. Oder wenn wir in dem Beispiel bleiben mit dem Metabolismus, es gibt auch Arzneistoffe, die zum Beispiel in der Leber umgewandelt werden, sich dann auch im Körper verteilen und eine Wirkung auf andere Organe haben. Und so etwas würde ich dann zum Beispiel in meinem Versuch mit dem einzelnen Organ, der Zelllinie oder den Enzymen nicht sehen. Darum, diese Screening-Tools werden in der Praxis von der Industrie auch sehr oft angewandt, weil sie sind halt auch günstiger. Sie sind, also man muss ehrlich sagen, in Industrie ist sehr viel motiviert bei ökonomischen Grundsätzen, sie sind günstiger, sie sind einfacher anzuwenden und diese werden auch angewendet, um vor dem Tierversuch dann eigentlich auch die Arzneistoffe herauszunehmen, die ein weniger günstiges Profil zeigen. Mhm. Aber es ist halt schon so, gewisse Dinge sind nicht so einfach zu reduzieren auf einzelne Organe, auf einzelne Funktionen. Da, also würde ich schon einen Tierversuch ansetzen, um diese Fragestellung dann auch abschließend zu klären oder nicht?
Also ja, ich denke, dass grundsätzlich das Tierversuchswesen in der Schweiz um einiges tierfreundlicher geregelt ist oder einfach mit strengeren Maßstäben. Und das macht auch so ein bisschen Mut, wenn man da zuhört. Ich bin ja in Österreich da immer eher sehr frustriert. Ne? Alle meine Gutachten, wenn die negativ sind, haben Also bis jetzt eigentlich hat es nie bewirkt, dass irgendwas abgelehnt worden wäre. Meiner Einschätzung nach ist der, also in Österreich der Prozentsatz an Tierversuchen, die tatsächlich in dem von dir beschriebenen Sinn sehr, sehr schwierig wären, nicht mit Tieren zu machen oder vielleicht derzeit gar nicht möglich, unterm zweistelligen Bereich. Ja. Wir haben Tierversuche, die reine Follow-up-Studien sind, Tierversuche, wo man wirklich sich die Haare aufstellen, weil es viel bessere klinische Daten dazu gibt. Ich habe zum Beispiel mal was zum Begutachten bekommen, da ging es darum, ob Rauchen gesundheitsschädlich ist. Also Entschuldigung, aber dafür brauche ich, glaube ich, keinen Tierversuch mehr, ja. Aber auch einfach ganz viel Forschung aus der Lebensmittelindustrie, Kühe zu züchten, die noch mehr Milchleistung haben, wo ich mir denke, ist das wirklich das Problem unserer Zeit, Kühe mit noch mehr Milchleistung? Ja, soll man nicht woanders irgendwo hinschauen, nicht? Und also da könnte man wirklich sehr, sehr viel reduzieren oder auch Tierversuche, wo im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten gemacht werden, ja, oder eben die Follow-up-Studien, wo die erste Studie von mir aus mit 300 weiblichen Mäusen gemacht worden ist und da hat schon nicht viel rausgeschaut und jetzt sollte es noch einmal mit 300 männlichen Mäusen gemacht werden und so weiter und so fort. Und da bin ich oft wirklich sehr, sehr frustriert, weil ich das Gefühl habe, da kommt man wirklich keine Millimeter voran irgendwo. Und ich nehme ganz stark wahr, dass natürlich auch massive Geldinteressen im Hintergrund sind von Seiten der Züchter, die die Versuchstiere auch zur Verfügung stellen, aber auch von denjenigen Unternehmen, die Labore ausstatten. Ja, also gerade wenn es auch darum geht, irgendwas zu verändern in der Haltung, dann stößt man da auf ganz absurde Schwierigkeiten teilweise. Und ja, ich denke wirklich, dass da ein strengeres Antragswesen schon einiges verbessern könnte. Also wenn man dann zum Beispiel Anträge bekommt, wo, sagen wir, zum Beispiel Mäuse werden nicht mehr auf Stroh gehalten, ja, seit einigen Jahren schon in Österreich. Und wenn ich dann einen Antrag bekomme, wo bei der Haltung steht, die Mäuse werden auf Stroh gehalten, dann weiß ich einfach, dass das von irgendeinem Vor-Vor-Vor-Antrag nur abgeschrieben worden ist, ohne irgendeinen Gedanken drauf zu verschwenden. Und das ist einfach nur traurig, ja, weil da so viel, teilweise so viel Ignoranz im Hintergrund ist und ich weiß nicht so recht, wie man das in den Griff kriegt. Also ich kenne auch sehr viele jetzt sehr engagierte Forscher, so wie du jetzt auch auf mich den Eindruck machst, die sich da auch wirklich bemühen. Ich kenne auch Laborleiter, die sagen zum Beispiel, in meinem Labor ist es verpflichtend bei größeren Tieren, dass die ein Beistelltier haben müssen. Das Schaf darf nicht allein sein oder so. Ja, und wenn dir das als Wissenschaftler nicht passt, dann musst du halt in eine andere Einrichtung gehen, um dort deine Studien zu machen. Also es gibt schon auch so Leute, die sich persönlich engagieren und die sind ganz wichtig. Und ich würde es wichtig finden, wenn die Tierschützer oder Tierrechtsaktivisten mit den Leuten im Gespräch wären, statt irgendwo einfach dann alle anzuklagen, weil das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Sicher nicht der einzige, aber wir müssen einfach diese Ignoranz, die bei sehr vielen herrscht, aufbrechen und Leute dazu bringen, dass sie irgendwo Empathie auch empfinden für die Tiere, dass ihnen das alles nicht gleichgültig ist. Abgesehen davon, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass die Gesetzeslage sich verändert. Ich habe auch schon mit einem Pharmakonzern an einem Projekt, sind wir da gesessen, wo es darum ging, dass man gewisse harmlose Präparate, irgendeiner Hustensaft oder sowas, ja, zu entwickeln, die man dann bewusst als tierversuchsfrei oder tierfreundlich deklariert, wenn eben besonders gute Haltungsbedingungen da der Fall waren oder die Tiere nach dem Versuch auch in eine private Haltung vermittelt wurden. Und letztlich ist es dann an juristischen, rechtlichen Hürden gescheitert. Und eben, wie du schon gesagt hast, nur der Pharmaindustrie dann immer die rote Karte zu zeigen, ist auch nicht ganz richtig, weil wenn die sich das viele Geld sparen könnten, was sie eben für auch ganz harmlose Präparate teilweise ausgeben müssen im Tierversuch, dann die wären da schon auch gesprächsbereit.
Ich glaube, wenn ich den Punkt aufgreifen kann, ich glaube, es ist, darum ist es auch gut, dass wir darüber reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits als Forscher, der Tierversuche macht, sich auch der Öffentlichkeit stellt und diese Fragen beantwortet und andererseits, dass die Öffentlichkeit auch ein gewisses Interesse hat, diese Regeln zu ändern oder diese Regeln so anzupassen, dass man zusammen eine möglichst optimale Lösung findet, die es einem erlaubt, effizient Forschung zu betreiben, aber auf der anderen Seite auch das Tierwohl in einem hohen Maße berücksichtigt. Und das, denke ich, kann man eigentlich nur, wenn man diese Diskussion und diese verschiedenen Standpunkte miteinander ausdiskutiert, oder? Und da, das ist auch mein Hauptpunkt, dem ich persönlich Mühe habe mit der Initiative, weil es für mich so ein Schritt darstellt, ein relativ radikaler Schritt, etwas so zu ändern, also so zu ändern, wie man es gerne hätte.
Ja, der Begriff oder die Haltung, die hinter diesem Schritt steht, die hat ja einen Namen, die nennt sich Antispezismus. Und die Haltung ist ja dann tatsächlich sehr strikt, Claudia, oder? Das spiegelt schon wieder.
Also Speziesismus bedeutet, dass ich Tieren, nur weil sie Tiere sind, bestimmte Rechte abspreche. Also analog praktisch zum Faschismus. Also der Faschist spricht bestimmten Mitgliedern von einer Bevölkerungsgruppe, einfach nur, weil sie Mitglieder von dieser Gruppe und nicht von der eigenen sind, gewisse, am meisten sind sie elementare Rechte ab, ja. Oder der Sexist zum Beispiel, ja. Also, ja, in einem Patriarchat spricht Frauen einfach nur, weil sie Frauen sind, bestimmte Rechte ab, ohne dafür andere gute Gründe zu nennen. Rechte einzuschränken, weil ich gute Gründe habe, dagegen hat ja niemand was grundsätzlich. Also, wenn ich zum Beispiel sage, Katzen sollen nicht das Recht haben, an der Universität Romanistik zu studieren, dann kann ich das gut begründen. Aber da geht es ja um elementare Rechte und Interessen, im Speziellen um das Interesse, nicht zu leiden und das eigene Leben nicht zu verlieren. Und also dieser Speziesismus-Vorwurf, der macht meiner Meinung nach schon viel Sinn. Der würde aber bedeuten, dass wir in praktisch allen Lebensbereichen, wo ein Mensch Tier-Interaktion stattfindet, massiv etwas verändern müssen, ja. Und ich meine, ich muss auch gleich dazu sagen, das Argument zu sagen, naja, wenn es medizinische Tierversuche sind, das ist ja zumindest gut für den Menschen und das ist legitim, weil es noch viel schlimmeres Unrecht gegenüber Tieren gibt. Also das ist jetzt aus philosophischer Sicht kein valides Argument, muss ich sagen, ja, weil aus einem Unrecht folgt nie Recht, ja, nur weil etwas anderswo noch schlimmer ist. Ich kann auch nicht sagen, gut, ja, manchmal schlage ich meine Frau, aber nur so ein bisschen. Mein Nachbar, der prügelt seine Frau krankenhausreif. Also ist das ja so mein Umgang mit meiner Frau ja noch okay. Also würde jeder sofort sagen, so, das geht natürlich nicht, so kann man nicht argumentieren. Allerdings muss man schon sagen, dass es einen Unterschied macht, ob die menschlichen Interessen, die man höher stellt als die Interessen vom Tier, ganz banale und oberflächliche und nicht unbedingt triftige Interessen und Gründe sind. Also wenn ich eben sage, ich setze mich über das Recht von einer Kuh oder von einem Schwein zu leben und nicht zu leiden hinweg, einfach nur, weil ich Lust auf das Steak habe, dann ist das ein sehr viel schlechterer Grund, als wenn ich sage, weil ich ein medizinisches Präparat entwickeln will. Ja, also das muss man sich schon auch irgendwo bewusst machen. Und grundsätzlich glaube ich, dass wir vor diesem Speziesismus-Hintergrund unsere ganze Interaktion mit Tieren einmal überdenken sollten. Nicht? Also auch, was in vielen Kinderzimmern passiert, wo kleine Nager dann in Puppenwagen gepackt werden und massiv gestresst sind und von einer Hand in die andere gezerrt werden, denen geht's auch nicht sehr viel besser wie im Versuchslabor. Also, und das ist im Grunde auch wieder eine speziesistische menschliche Haltung, weil ich als Mutter einfach sage, das elementare Interesse von dem Hamster, nicht in Panik versetzt zu werden mehrmals am Tag, das ist mir eigentlich völlig gleichgültig, wenn nur mein Kind ein bisschen eine Freude damit hat. Ja, also, dass ich mein Kind da gut beschäftigt habe mit dem Hamster, das ist mir mehr wert als dieses elementare Interesse von dem Tier. Und das ist eben tatsächlich auf philosophischer Ebene, das sind keine haltbaren Positionen.
Ich habe jetzt gerade gedacht, das hat auch viel mit Reife zu tun. Ich meine natürlich, wenn das die Eltern entscheiden, aber dem Kind kommt das nicht vor. Ich sage das, weil ich selbst einen Hamster gehabt habe. Und ich hatte überhaupt nicht diesen Eindruck, dass ich das Tier jetzt so stresse. Es war wahrscheinlich am Hyperventilieren, wenn ich es dann aufgehoben habe. Aber ich hatte eine Situation, ich habe selbst in einem Tierversuchslabor eine Arbeit gemacht als Biologin und ich hatte da eine Situation, wo mir das wirklich so klar geworden ist, was ich da tue. In dem Fall war es eine Maus, da ging es dann um Organentnahme und die Maus, die wurde dann anästhesiert. Die hat also nichts mehr bewusst gespürt sozusagen, aber die wird dann so aufgepinnt tatsächlich und ich habe das dann so gesehen und ich konnte das Herz schlagen, hören und fühlen und sehen. Und ich weiß noch, dass das so ein Augenblick war, wo ich für mich gedacht habe, ich will als Biologin nie Tierversuche machen. Ich verstehe das, dass man es machen muss, aber ich kann das für mich, ich kann das nicht. Ich habe so gemerkt, dass das Tier trotzdem schon vorher gestresst war und dann ist es anästhesiert worden und dann hat die Maus natürlich per se schon einen schnellen Herzschlag. Also das ist dann auch nochmal in der Situation, realisiert man das noch mehr eigentlich, das lebende Lebewesen sozusagen. Ja, ich habe das einfach noch so lebendig vor Augen und ich glaube, das ist so ein Ding, das ist einfach die Emotion, die auch in dieser Debatte steckt, ganz häufig, oder? Aber dann trotzdem auch wieder nicht, wenn man das an das Haustierthema denkt, das ist so ein bisschen ein Relativieren dann immer. Was ist noch okay für mich, was ist nicht so okay? Habt ihr da auch so Erfahrungen gemacht?
Also ich hatte nie ein Haustier. Ich war als Kind auf alles allergisch, darum durfte ich nie ein Haustier haben. Ich glaube, also für mich ist es auch so und es ist auch etwas, was ich nicht verlieren will, dass jedes Mal, wenn ich eigentlich zu meinen Versuchstieren gehe, es geht mir nicht gut dabei. Es ist auch ein gewisser Stress für mich. Es ist ein gewisses Unwohlsein, das ich spüre. Und ich glaube, es ist mir auch wichtig, dass ich das nicht verliere. Also mit der Zeit, man bekommt halt immer mehr Erfahrung. Es wird auch eine gewisse Routine kommt mit hinein. Aber dieses Gefühl will ich eigentlich auch nicht verlieren, weil es mir immer noch bewusst sein soll, mit was ich arbeite und wie ich damit arbeite und dass es mir wichtig ist, wie ich damit umgehe. Und das ist mir persönlich extrem wichtig, dass ich das nicht verliere. Und das ist auch etwas, was ich meinen Studenten versuche beizubringen, dass sie es ja notwendigerweise tun müssen, aber auf der anderen Seite, dass sie sich dem auch immer bewusst sind. Ich habe mir das damals mal so gemacht, dass ich noch in Paris war, hatte ich eine kleine Vase auf meinem Tisch. Und wenn ich wenn der Versuch geklappt hat, wenn ich weiß, dass das Tier einen gewissen Nutzen gebracht hat, habe ich einen weißen Stein hineingelegt. Und falls aus irgendwelchen Gründen halt der Versuch nicht geklappt hat, habe ich einen schwarzen Stein hineingelegt. Und das war meine persönliche Motivation, am Schluss meines Postdocs möglichst wenig schwarze Steine in diesem Vase drin zu haben. Für mich war es halt extrem, ja, eine Verbildlichung von was ich eigentlich tue. Ja.
Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, diesen Vorgang dann trotzdem ein bisschen was von seinem Schrecken zu nehmen, auch wenn man es eben nicht ganz macht. Das läuft unter dem Begriff 3R. Oder Klaus, du hast neulich zu mir gesagt, es gibt sogar schon sowas wie 6R. Stehen tun diese R für Replace, Refine und Reduce? Was passiert da?
Also im Prinzip Replace gibt es, entweder geht es darum, einen Tierversuch absolut zu ersetzen, indem dass ich ihn zum Beispiel ersetze mit einem tierfreien System, wie zum Beispiel ein computerbasiertes System. Und das wird heute schon viel gemacht bei Metabolismusstudien, wie ich vorhin erklärt habe. Es gibt auch einen relativen Ersatz, der dann darin birgt, dass man verschiedene Spezies untereinander auswechseln kann, dass in den Augen der meisten Menschen und in den Augen des Gesetzes ein Mausversuch weniger schwerwiegend ist als ein Versuch an Primaten zum Beispiel, dass man einen Primatenversuch mit Mäusen ersetzt und so weiter. Oder auf der anderen Seite ein Mausversuch vielleicht mit Fruchtfliegen oder einem Wurmsystem. Die sind die zwei Methoden vom Ersatz. Also dann gibt es noch die Reduction, dass man diese Versuche so weit reduziert, auf das Nötigste. Da kommen viele statistische Überlegungen mit hinein, wie viele Tiere brauche ich eigentlich, um meine Frage zu stellen und so weiter. Beim Refinement geht es eigentlich darum, die Haltung oder den Versuch so zu gestalten, dass er möglichst leidensfrei oder möglichst stressfrei für die Tiere sind. Das ist zum Beispiel für uns auch sehr wichtig mit dem Immunsystem. Gestresste Tiere haben ein weniger gutes Immunsystem. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass unsere Tiere dementsprechend wenig gestresst sind, indem man ihnen zum Beispiel ja, verschiedene Methoden, also bessere Methoden anwendet, wie man sie hält, wie man sie aufnimmt, wie man Medikamente verabreicht oder auch, dass man sie ihnen eine Umgebung gibt, die halt möglichst stressfrei sind, zum Beispiel bei den Mäusen, dass sie halt mehrere Mäuse zusammen sind und dass sie halt auch Beschäftigungsmöglichkeiten haben, Spielmöglichkeiten und so weiter. Beim anderen, also es gibt ja dann noch die drei R, die dazukommen, vielleicht irgendwann mal. Da geht es halt auch um die Robustness, also wie aussagekräftig ist dein Versuch? Was kann er meine Frage wirklich beantworten? Wie wir bereits vorher gehört haben, wäre es auch schön, wenn diese Dinge registriert werden zentral, Registration, damit Versuche nicht doppelt ausgeführt werden, damit ich auch gewisse Resultate bei anderen Kollegen, Kolleginnen abfragen kann, um vielleicht auch meinen Versuch besser zu gestalten und so weiter. Und das Letzte wäre das Reporting. In der Wissenschaft ist es halt leider so, dass meistens nur die Dinge publiziert werden, die halt positiv oder die halt etwas Neues gezeigt haben. Aber gerade vor allem bei Tierversuchen, die halt dann vielleicht keinen Effekt gezeigt haben, wäre es wichtig, dass ich das als Forscher auch weiß, weil dann brauche ich nicht nochmal den gleichen Versuch aufzusetzen. Weil in dem Moment reicht er halt nicht aus, um die Fragestellung zu beantworten. Das sind so die Grundideen, also die drei R, also Replacement, Reduction, Refinement, plus dann eben die drei R, die dann hoffentlich in den nächsten Jahren dazukommen und dann auch gesetzgemäß oder in diesem Rahmen umgesetzt werden.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Das wäre, und ich finde, das wäre einfach auch super wichtig, wenn man versuchen würde, dass diese Ziele wirklich beherzt verfolgt werden, und zwar auch über die Landesgrenzen hinaus, nicht? Dass es dann auch nicht so interessant ist, abzuwandern mit einer Studie, weil man das in dem jeweiligen Land nicht machen kann. Das ist natürlich schon ein großes Problem. Ich meine, das bekommt man dann immer wieder irgendwie als Ethiker mehr oder weniger aggressiv an den Kopf geschmissen, wenn ihr mich da lang ärgert, dann mache ich das Gleiche mit, was ich da bei Mäusen und Ratten nicht machen darf, mit Primaten in China oder so, ja. Ich meine, das muss man natürlich schon ernst nehmen. Es hat, klar, es ist gut, wenn es Länder gibt, die eine Vorreiterrolle haben, und vor allem Länder, die einfach eine exzellente Wissenschaft haben und die dann, wo man auch sieht, dass auch unter Berücksichtigung einer 3 oder 6 R Fortschritt möglich ist. Das ist schon ganz wichtig, aber es ist auch wichtig, dass die anderen Länder mitziehen, damit es dann nicht einfach so, ja, so erwünscht dir was Geschichte dann irgendwie wird. Ne? Weil dann habe ich auch ganz die Kontrolle verloren. Also dann kann ich zwar sagen, als Schweiz oder als Österreich auf unserem Boden, ja, sind die Standards sehr hoch, aber das nützt den Tieren halt dann außerhalb der Landesgrenze auch reichlich wenig.
Ich glaube, das Gefühl des Kontrollverlusts hat man eben auch in den USA gehabt, in den USA. Da wurde ja, wie ich zu Beginn einmal erwähnt habe, dieses Schweineherz transplantiert. Der Patient, wie man dann drauf gekommen ist, hat auch eine gewisse kriminelle Vergangenheit. Offenbar, da ist dann die nächste Diskussion auch losgegangen, hat er das überhaupt verdient und so weiter. Aber abgesehen davon war die Diskussion dann natürlich auch ganz stark in der Hinsicht ethischer Natur, dass man gesagt hat, da werden da nicht Tierrechte verletzt. Wo kommen wir da hin, wenn wir, und das ist jetzt eine andere Art von Tierversuch oder vielmehr vielleicht Tiergebrauch, wenn wir dann für unseren medizinischen Fortschritt Tiere dann sozusagen auch noch eingepflanzt bekommen und die werden dann nur aufgezogen, damit das passieren kann. Das ist eine, also PETA zum Beispiel, People for Ethical Treatment of Animals, die bezeichnen das tatsächlich als unethisch, als gefährlich, aber auch als Verschwendung von Ressourcen, weil eben Tiere ja nicht ein Werkzeugkasten sein sozusagen. Wir haben jetzt ja immer von Tierversuchen gesprochen, die in medizinischer Richtung sind. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich, der Tierversuch an und für sich, der streckt sich auf viele Dinge, auf Forschung mit Pestiziden, auf Landwirtschaft und so weiter. Und die Xenotransplantation ist jetzt nochmal so eine andere Form. Ist das nicht irgendwie natürlich bewundernswert, wenn man sowas hinbekommt, aber auch doch erschreckend?
Also vielleicht zuerst aus meiner Sicht, also ich gebe auch Vorlesungen in Gentechnologie und aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich extrem faszinierend, ein extremer Fortschritt und Durchbruch auch, dass so etwas geschafft wurde, auf die Frage, ob man es tun soll oder nicht, das ist für mich eine ganz andere. Da tue ich mich auch schwer damit. Also ich sehe auf einer Seite, ich sehe natürlich den Nutzen, ich sehe auch das Risiko, also vor allem mit den Methoden, die wir heute zur Verfügung haben in Sachen Gentechnologie, können wir natürlich viel schneller und auch viel gezielter solche Dinge herstellen, in einer Qualität, die dann schlussendlich auch brauchbar ist oder nützlich ist für den Menschen? Ja, ist für mich eine schwierige Frage. Also ich,
Du hast mich zum Nachdenken gebracht, neulich, als wir gesprochen haben. Du hast mich gefragt, ob es schlimmer wäre, das Tier zu töten, wenn ich es essen würde. Ich habe dann Zahlen nachgeschaut und es ist schon erstaunlich. Also in der Schweiz anscheinend werden ungefähr jährlich so 80 Millionen Tiere getötet für die Fleischkonsumation sozusagen. Bei den Tierversuchen, die wir vorher besprochen haben, das ist jetzt nicht Xenotransplantation, waren es eben 500.000. Und in Österreich ist es ein bisschen ähnlich, da sind wir bei Richtung 100 Millionen für den Fleischkonsum, aber bei den 200.000 Tierversuchen, also weniger Tierversuche. Aber wenn man das in Relation sieht und das dann so weiterdenkt mit dieser Xenotransplantation auch, dann ist der Gedanke schon interessant.
Das ist tatsächlich eine Frage, ist es schlimmer, ein Tier, ein Schwein zu töten, um sein Fleisch zu essen oder um sein Herz zu transplantieren? Das lässt sich aus ethischer Sicht sehr klar beantworten. Ja, es ist schlimmer, es zu töten, um das Fleisch zu essen. Ja, das ist ganz klar. Also, wenn ich anerkenne, dass das Interesse am eigenen Leben von dem Schwein ein elementares Interesse ist, und ich würde sogar sagen, es ist grundsätzlich gleich elementar wie mein Interesse an meinem Leben, weil für mich hat mein Leben als Mensch den höchsten Wert, aber für das Schwein hat sein Leben auch den höchsten Wert, ja, weil es hat auch nur dieses eine Leben. Und alles, was wir dann dazu nehmen, warum das menschliche Leben mehr wert ist, da gehen wir schon in einen philosophisch gar nicht mehr so leicht zu argumentierenden Bereich rein. Ja? Da muss ich vielleicht irgendwo einen Schöpfungsglauben dazu nehmen, dann muss ich vielleicht sagen, okay, der Mensch ist so besonders, weil er Ebenbild Gottes ist oder was auch immer. Aber das sind alles problematische Prämissen. Also wenn wir wirklich ganz basal bleiben, dann können wir nur rein unter Berufung auf die Vernunft, kann ich eigentlich nur sagen, mein Leben hat für mich den höchsten Wert. Und das Leben vom Schwein hat für das Schwein den höchsten Wert. Diese elementare Verletzung von einem ganz, ganz berechtigten Anliegen, nämlich das eigene Leben weiter behalten zu dürfen. Diese Verletzung darf ich grundsätzlich nur dann tun, wenn ich dafür sehr gute Gründe habe. Ja? Und dass ich Lust auf Fleisch habe, ist überhaupt kein guter Grund. Ja, das ist also meiner Meinung nach überhaupt nicht zu rechtfertigen aus ethischer Sicht. Trotzdem versuche ich immer in der Diskussion eher milde einzusteigen, weil das auch keinen Sinn hat, wenn man Leute komplett vor den Kopf stößt. Ja, aber jetzt wirklich, wenn wir wirklich ganz hart bei drauf beharren, dass wir nur stichhaltigen, logischen Argumenten folgen wollen, dann muss ich eigentlich sagen, es gibt keine philosophische Rechtfertigung. Ja, dafür für so ein banales Interesse wie Geschmack, Vorliebe oder auch vielleicht Pelzindustrie, Kleidung, wirklich ein Leben wegzunehmen. Wenn ich dagegen das Interesse habe, mein eigenes Leben zu retten, dann fällt es in dem Bereich rein, was ja seit Jahrhunderten in der Ethik verhandelt wird, unter dem Stichwort Selbstverteidigung. Ja? Da schaut das schon anders aus. Nicht? Wenn ich von jemandem angegriffen werde, dann und der nach meinem Leben trachtet, dann darf ich mich verteidigen und auch unter Umständen den Tod vom Angreifer in Kauf nehmen. Das ist jetzt beim Schwein ein bisschen anders, weil das Schwein hat mir ja nichts getan. Ja, das wird tatsächlich nur ausgebeutet für das Herz, aber trotzdem will er nicht ins Detail gehen. Das wird dann vielleicht für alle langweilig, die nicht vorhaben, Philosophie noch zu studieren. Ja, aber es ist zumindest ein triftiger Grund, ja, also ein deutlich besserer Grund. Und wie ist es dann, wenn wir dieses Schweineherd, ich bin da selber sehr ambivalent bei dieser ganzen Transplantationsgeschichte, was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ich sehe das als faszinierend aus einer Forscherperspektive, der Perspektive einer auch Sozialethikerin erschreckend, weil das für mich so eine Art Kapitulation vor einem Mangel an Solidarität in unseren modernen Gesellschaften ist. Ja? Also ich halte auch relativ viel Vorträge über Organtransplantation und bekomme da immer sehr emotionale Rückmeldungen von ganz vehementen Transplantationsgegnern. Und ich bin da immer sehr schockiert, übrigens auch oft in der Impfdebatte, aber jetzt noch vor Corona, weil ich auch in der Kinderklinik viel bin und dann spricht man mit Eltern und versucht ihnen die Sache mit der Herdenimmunität zu erklären und so. Und auf all das, was man an guten Argumenten bringt und sagt, ihr schützt damit andere oder bei einer Organtransplantation, du tust jemandem anderen etwas Gutes. Und was dann kommt als Reaktion von ganz vielen Leuten, ist einfach nur Schulterzucken. Ja, es ist ihnen einfach gleichgültig. Und das ist das, was mich wirklich schockiert, weil es eben für mich so eine Kapitulation vor der Gleichgültigkeit und vor dem Eigeninteresse ist. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft das nicht akzeptieren darf. Also das eine ist die Forschung, aber ich glaube, wenn wir einfach kapitulieren vor unseren zwischenmenschlichen Problemen und nur darauf setzen, dass die Technik weiter besser sein muss, ja, dass wir das irgendwie technisch-medizinisch lösen können, das ist schon ein Armutszeugnis, weil wir wollen uns ja als Gesellschaft auch irgendwie auf einer menschlichen, humanistischen Ebene irgendwo weiterentwickeln. Ja? Und nicht einfach nur technisch besser werden. Und da sehe ich eben tatsächlich ein großes Problem. Andersrum, für die Mensch-Tier-Beziehung ist es vielleicht sogar eine Chance, wenn Menschen Tierorgane in sich tragen, weil man dann vielleicht einmal, weil das vielleicht auch etwas mit uns machen würde, in dem Sinn, dass wir uns mal aufhören, ständig so furchtbar erhaben und überlegen zu fühlen, ja, sondern wenn wir einfach mehr begreifen würden, dass wir halt einfach auch nur eben menschliche Tiere sind, dann glaube ich, wird die ganze Debatte auch anders ausschauen.
Ich glaube, es war ein sehr interessanter Punkt, oder? Wenn wir dieses Problem nicht hätten, dass wir eigentlich über Jahre hinweg konstant zu wenig Spenderorgane haben, dann wäre diese Forschung auch nie finanziert worden. Dann würde es auch diese Forschung heutzutage nicht geben. Weil aber das Problem besteht, muss dann auch nach Alternativen gesucht werden. Und eine der Alternativen ist es halt, Tiere sozusagen zu brauchen, um diese Organe herzuzüchten, die wir eigentlich sonst auch sonst zur Verfügung hätten, aber aus verschiedenen Gründen halt diese Organe nicht beim Spender ankommen.
Ja, ich glaube, das sind gute Schlussgedanken für eine interessante Diskussion. Vielleicht Richtung Ausgang jetzt. Was sollte sich jetzt noch ändern? Wir haben diesen Input gehabt. Vielleicht muss sich in dieser Tier-Mensch-Beziehung einfach noch mehr Bewusstsein bilden, sozusagen. Was ist euer Wunsch? Was sollte sich ändern?
Also ich würde es ganz wichtig finden, dass man die kleinen Schritte einfach im Auge behält und auch denen irgendwo Wertschätzung gegenüberbringt. Also wie du gesagt hast, Klaus, dass du dir einfach das Mitgefühl für die Tiere irgendwie erhalten willst. Also das ist für mich ganz zentral, ja. Also ich erlebe immer wieder, wenn Menschen mit großen Problemen oder großem Unrecht konfrontiert sind, dass sie dann einfach aufgeben und sagen, es ist jetzt eh schon egal, ja. Also das passiert so viel Schlimmes und da muss man einfach dagegen arbeiten. Und ich finde, man muss einfach allen Leuten, die irgendwie involviert sind, sagen, versucht jede Kleinigkeit, die ihr verbessern könnt, zu verbessern, ja. Und auch wenn das wirklich nur, also wir müssen einfach da das Engagement wachhalten von den Leuten, die das schon haben und bei anderen wecken und ihnen zeigen, es gibt einen Unterschied und wir sind diejenigen, die den machen können. Und in der Öffentlichkeit das Thema auch in dem Sinn einbringen und idealerweise würde ich sagen, nicht im Sinn von einem so ganz emotionalen und dann letztlich auch wieder neue Grenzen und Gräben schaffenden Dialog, sondern, was eigentlich gar kein Dialog dann ist, sondern im Sinn von einem Austausch, wo man sich gemeinsam überlegt, wie kann man denn was verbessern? Das wären so meine frommen Wünsche.
Mein Wunsch wäre, dass die Wissenschaft vermehrt auch in die Öffentlichkeit geht, weil ich jetzt auch außerhalb vom Thema Tierversuche, seien es jetzt Impfungen oder was auch immer, dass auch ein gewisses Missverständnis da ist, was Wissenschaft eigentlich bedeutet oder was Wissenschaft eigentlich tut. Dass einerseits die Wissenschaft sich öffnet und andererseits die Öffentlichkeit auch für diese Öffnung zugänglich ist. Was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir einen Dialog finden, einen konstruktiven Dialog, um dann zusammen Lösungen zu finden, um einerseits die Versuche, die notwendig sind, so zu tun, dass sie halt für möglichst das Leiden reduzieren und möglichst gut durchgeführt werden, was dann auch wieder für rückschließend eine gute Wissenschaft bringt. Wie ich bereits vorher gesagt habe, wenn die Tiere gestresst sind, ist es halt auch wieder problematisch, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Das wäre so mein Wunsch, dass wir eigentlich in den nächsten paar Jahren wieder einen Weg finden, aufeinander zuzugehen, im ersten Moment einander zuzuhören und eine konstruktive Lösung finden. Hast du auch einen Wunsch, Julia?
Was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin aus unterschiedlichen Perspektiven so darüber sprechen, wie wir es jetzt gerade tun. Und ich würde mir wünschen, dass auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause darüber sprecht. Denn dann glaube ich, haben wir unsere Sache heute hier gut gemacht. Ich hoffe, es waren interessante Inputs dabei. Man darf auch gespannt sein, wie die Abstimmung in der Schweiz am 13. Februar ausgeht. Damit möchten wir uns gern verabschieden. Danke, liebe Claudia, lieber Klaus, dass ihr dabei wart. Danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir hören uns wieder Anfang März bei unserer nächsten Folge. Und jetzt zum Abschluss gibt es noch ein Lied, das sich Claudia gewünscht hat, weil wir alle als Menschen ein bisschen Weirdos sind und für Tiere vermutlich ganz besonders. Creep von Radiohead. Bis zum nächsten Mal.